Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Gerade mal 10 Jahre hatte er Zeit. 1980 hat Keith Haring seine ersten Bilder in einer Ausstellung gezeigt. 1990 ist er gestorben, 31 Jahre alt, abgestürzt aus dem Leben, wie ein Kritiker es mal bezeichnet hat. Dazwischen eine kometenhafte Laufbahn mit Auftritten unter anderem bei der Documenta in Kassel und der Biennale in Venedig. Und er bemalte rund um die Welt Straßen und Wände. Jetzt ist diesem Künstler mit seiner unverkennbaren künstlerischen Handschrift im Brüsseler Beaux-Arts eine Retrospektive gewidmet. Carsten Probst hat sie gesehen, ist gerade aus Brüssel zurück zu mir ins Studio gekommen. Herr Probst, guten Abend.
Hallo, Röke.
Mit Haring assoziiert man häufig die comicartigen Strichfiguren. Wenn nun in Brüssel das ganze Werk von ihm gezeigt wird, im Überblick, gibt es auch den unbekannten Keith Haring, einen, der etwas völlig anders gemacht hat?
Ja, völlig anders wäre wahrscheinlich ein bisschen weit gegriffen. Also er hat in jungen Jahren, also jetzt nicht unbedingt Blumenstillleben gemalt, aber es gab schon so künstlerische Vorbilder, gerade zum Beispiel in dem, was wir heute Outsider-Art nennen würden, beispielsweise Arbrü, also Kunst von nicht gelernten Künstlern sozusagen. Und diese Art, so diese kindliche Anmutung, diese ganz unbefangene, freie Art, das hat ihn schon so sehr stark inspiriert. So wollte er dann auch malen. Das war gerade in der Zeit, als er eben in Pittsburgh noch Werbegrafik studiert hatte. Davon hat er sich dann ja gelöst. Er fand das ja viel zu kommerziell und wollte dann eigentlich sozusagen eigentlich eine ganz eigene Form der Gestaltung finden. Ja, und man sieht eben am Anfang dieser Ausstellung auch noch aus dieser Anfangsumbruchszeit eben einige Zeichnungen. Das sind eher so, ja, man kann fast sagen, wie abstrakte Stadtgrundrisse oder wie auch so, ja, fast abstrakte Formen, die so ein Alphabet von verschiedenen Formen und Grundrissen von Häusern zusammenzustellen versuchen. Das ist etwas, was wir jetzt im Kontext dieser Ausstellung natürlich irgendwie verstehen als seine Art, sich auszudrücken. Aber im Grunde genommen würde man das mit ihm jetzt ohne weiteres gar nicht zusammenbinden können. Man versteht aber, er hat sehr frühzeitig an dieser radikalen Art der Vereinfachung gearbeitet, eigentlich die ihn später ausgezeichnet hat.
Sie sprechen über die Frühphase von Keith Haring. War er denn damals auch schon politischer Aktivist?
Ja, würde ich sagen. Also in jedem Fall zumindest hebt auch die Ausstellung stark darauf ab. Also zumindest hatte er so, man kann sagen, subpolitische Themen. Es gibt zum Beispiel jetzt auch Videos aus dieser frühen Zeit an der School for Visual Arts in New York. Alles noch vor 1980, wo er ganze Wände mit so diesen ausufernden, abstrakten, grundrissartigen Mustern gefüllt hat, die er dann, indem er dazwischen so herumtanzt, mit Farbe bespritzt. Und er nennt das dann einerseits Painted Environments, gemalte Umgebungen, und seine Aktion, dieses Tanzen, Body Involvement, also der Körper, der sich daran beteiligt. Und ja, kurz darauf eröffnet er eben sein Studio in dieser Hochschule, und das liegt genau zur Straße raus. Er bittet die Leute sozusagen auch direkt reinzukommen, verlagert es dann später so mit Tags in die Straßen hinein, beginnt gegen Gentrifizierung zu kämpfen. Und die Ausstellung betont das eigentlich auch. Also sie ordnet Keith Haring quasi in diese Kunstgeschichte der Moderne ein, wo es dann ja um die Verbindung von Kunst und Leben geht. Und das betont eben auch Kurator Darren P.
And I think Keith Haring was an example of this, where he bridged the streets and or the art world. He's somebody who really brought art ideas. He was drawing on inspiration.
Ja, also Keith Haring, sagt Darren P., war ein Beispiel für genau das. Also diese Verbindung von Kunst und Leben, das hat er in die 80er Jahre hineingebracht. Er braute Brücken zwischen der Straße und der Kunstwelt. Und er bezog seine Inspiration eben auf einerseits Künstler wie Dubuffet, Aleschinski, Warhol, auf der anderen Seite von Graffiti und Hip-Hop und auch ganz alten Kunstformen wie der Kalligrafie, vermischte das also alles zu einer eigenen Sprache.
Sie hatten das Stichwort Kommerz schon ganz kurz genannt, Herr Probst. Wie stand er denn zur Kommerzialisierung, zu seiner Arbeit, insgesamt zu seinem Ruhm, zu seinem Star-Sein?
Ja, ich find das ganz interessant eigentlich, dass es auch in dieser Ausstellung läuft, das absolut parallel, dieser Ruhm und dieses Engagement für politische Sachen. Zum Beispiel gibt es diese simplifizierende Sprache, die immer stärker ausgeprägt ist, die bekommt sozusagen einen ganz eigenen Charakter, ein etwas Selbstgängerisches sozusagen. Zum Beispiel dieses Poster von 84 gegen die Apartheid, wie so eine schwarze Figur mit Strick um dem Hals, eine weiße Figur quasi aus dem Bild rauskickt, raustritt sozusagen, mit einem Fußtritt rausbefördert. Also das kann ja unglaublich schnell auch umkippen. Das ist ja vom weißen Künstler gemacht, kann unglaublich schnell chauvinistisch wirken, irgendwie merkwürdig exkulpieren. Und bei Herring hat das eben diese entwaffnete Anmutung von Kinderzeichnungen. Das ist so, wie Kindermund tut Wahrheit kund. Und so nähert er sich dann später auch diesen sexuellen Themen, AIDS und Homophobie und so weiter, hat sich ja zum Schwulsein dann bekannt. Das ist dann später aber umgekippt, weil also gerade diese Simplifizierung quasi zu so einem Selbstgänger wurde. Dann fängt er an, plötzlich Grace Jones den Körper zu bemalen und so weiter. Das wurde mir denn damals, ich habe ja damals diese Kunst auch kennengelernt, wurde mir zu viel, zu kommerziell. Mhm. Mir schon, ihm nicht. Er fand es ein Mittel zum Zweck.
Keith Haring im Museum, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Probst, ist das nicht unbedingt ein Widerspruch?
Es gibt vielleicht auch noch mal kurz einen Einschub. Es gibt in Brüssel zeitgleich eine Ausstellung zu Punk-Graphics, also auch aus sozusagen dieser Art von Design aus der Punk-Zeit mit diesen ganzen Buttons und Postern und Plattencovern. Und das wirkt wirklich so ein bisschen wie historisch im Designmuseum jetzt in Brüssel. Bei Haring geht es mir immer noch jetzt heute ein bisschen anders. Es war schon zu Lebzeiten auch, dass er in musealen Ausstellungen zu sehen war. Und das hat dieser Wucht, dieser Bildsprache, dieser Vereinfachung eigentlich nicht geschadet. Und das meint eigentlich auch Darren P.
Any of the issues that Keith Haring was campaigning against in the 1980s are still very urgent in 2019. We still have racism, homophobia, HIV, stigma, and that's why I think Keith Haring needs to be looked at again seriously in 2019.
Ja, also kurz zusammengefasst, alles das, womit er zu tun hatte damals in seinem Aktivismus, haben wir heute genauso. Homophobie, Rassismus, HIV, Stigmatisierung und so weiter. Also eigentlich ist es noch fast noch dringlicher geworden.
Noch ein Satz. Herr Probst, zur Aktualität, wie aktuell ist das heute noch?
Ich finde auch, es ist eigentlich fast noch schlimmer geworden mit dieser Umgebung sozusagen, dieser Kunst. Und es ist eigentlich fast verblüffend zu sehen, finde ich, auf welch einfache Bildformeln Haring eigentlich vor 30, 40 Jahren diesen Widerstand dagegen gebracht hat.
Bis April ist diese Retrospektive Keith Haring im Brüsseler Beaux-Arts zu sehen. Im April, Ende April, dann ist die Ausstellung im Museum Folkwang in Essen zu erleben. Carsten Probst, vielen Dank.
Gerne. We'll be right back.